SWR aktuell, Infodate am Morgen.
Mit Andreas Herrler, guten Morgen. Wie realistisch sind eigentlich noch die Fotos, die Menschen von sich selbst in den Social-Media-Kanälen posten? Naja, oftmals nicht besonders, denn viele Filter lassen einen jünger, schlanker, schöner aussehen. Was diese vielen Filter aber mit der Psyche vor allem junger Menschen machen und auch mit dem Selbstbild, was man dann so von sich bekommt, das ist unser Thema gleich. Vorher hören wir, was am Abend und in der Nacht passiert ist. Die EU-Kommission hatte ja gestern den Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson zugelassen. Bundesgesundheitsminister Spahn allerdings hat die Erwartungen an schnelle Lieferungen dieses Impfstoffs gedämpft. In den ARD-Tagesthemen sagte er, so schnell werde das nicht gehen.
Die Wahrheit ist, dass frühestens, und ich sage jetzt frühestens ausdrücklich, Mitte, Ende April mit Lieferungen zu rechnen ist, nach Angaben von Johnson & Johnson. Und wir jetzt schon natürlich auch genau wissen wollen, woran das liegt, warum andere Länder beliefert werden und wann die Europäische Union möglichst bald auch dran sein kann. Die Gespräche führt die Kommission und das ist auch wichtig.
Schon länger zugelassen ist bekanntlich der Impfstoff von AstraZeneca. In einigen Ländern Europas gibt es allerdings Gesundheitsprobleme nach Impfungen mit diesem Stoff. Norwegen, Island und auch Dänemark haben die Impfungen deshalb ausgesetzt, berichtet Holger Beckmann.
Informationen aus Kopenhagen zufolge hat es Berichte über mehrere Fälle gegeben, in denen Geimpfte schwere Blutgerinnsel bekommen hätten. In dem Zusammenhang sei auch ein Mensch gestorben. Allerdings ist dieser Zusammenhang mit der Impfung hier nicht eindeutig, heißt es. Die Behörden untersuchten den Fall noch. Österreich und Italien ließen bestimmte Chargen des Vakzins aus dem Verkehr ziehen, nachdem eine geimpfte Frau eine Thrombose bekommen hatte und 10 Tage später gestorben war. Es gibt auch Meldungen über Lungenembolien. Die EU-Gesundheitsbehörde spricht von insgesamt 22 Geimpften, die danach Blutgerinnsel bekommen hätten. Ein Zusammenhang mit der Impfung sei aber bislang nicht nachweisbar, werde jedoch geprüft.
Neben dem Impfen ist natürlich das Testen weiter wichtig. Die Bundesregierung bietet den Ländern nun zusätzliche Selbsttests an. Das geht aus einem Schreiben des Gesundheits- und Verkehrsministeriums hervor, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Von dort berichtet Kai Küstner.
Zwar haben die Länder bereits Millionen von Selbsttests bestellt, der Bund aber bietet nun an, die erste Zeit bis zu den Lieferungen aus ihren eigenen Ausschreibungen zu überbrücken, wie es wörtlich in dem Schreiben heißt. Noch im März könnten die Länder so 17 Millionen Selbsttests erhalten. Im April wäre eine Lieferung von noch einmal bis zu 45 Millionen Tests möglich. Wie schon beim ersten zu Wochenbeginn angebotenen Starterpaket 1 funktioniert das Ganze nach dem Prinzip, der Bund reserviert, die Länder zahlen. In diesem Fall wurde eine Vereinbarung mit dem Hersteller Siemens Healthcare getroffen. Der sei in der Lage, bereits ab kommendem Montag Tests auszuliefern, heißt es in dem Brief.
Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut binnen eines Tages 12.834 Corona-Neuinfektionen gemeldet, also 2.254 mehr als vor genau einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz liegt heute früh bei 72,4 im Vergleich zu 69,1 gestern. In New York ist ein Kunstwerk für 69 Millionen Dollar versteigert worden. Das ist viel Geld und das ist ziemlich außergewöhnlich, denn erstens besteht dieses Kunstwerk nur aus einer Bilddatei, die eine Collage aus 5000 Bildern enthält. Und zweitens ist dieses Werk erst knapp einen Monat alt. Antje Passenheim berichtet.
Künstler Biepel, der mit bürgerlichem Namen Mike Winkelmann heißt, stellt in einem Mosaik 5000 seiner Bilder dar. Biepel hat sie seit 2013 täglich auf der Online-Plattform Tumblr veröffentlicht. Das Werk wurde als eine JPEG-Datei verkauft. Laut dem Auktionshaus Christie's nahmen 33 Bieter an der Auktion teil. Das digitale Bild ist mit einem sogenannten Non-Fungible-Token verknüpft, ist damit also mit einer Art Echtheitszertifikat abgesichert. Es kann auch identische Kopien davon geben, aber nur diese eine Datei ist nachweislich das Original. Das Echtheitszertifikat funktioniert über eine Blockchain, im Grunde eine Datenbank, die alle Transaktionen mit einem digitalen Artikel speichert und die auf viele Rechner im Netz verteilt ist, was sie fälschungssicher macht.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Da sind heute Morgen örtlich Regenschauer aktiv, im Bergland auch Schneeschauer. Tagsüber bleibt es trocken, ab und zu kommt die Sonne raus. Im Süden Baden-Württemberg scheint die Sonne am häufigsten, das Ganze bei 6 bis 12 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Wer ständig Fotos von sich selbst verbreitet, wäre früher vielleicht als egozentrisch oder narzisstisch bezeichnet worden. Heute ist das natürlich völlig normal. Viele Menschen posten permanent Selfies in den Social-Media-Kanälen und weil sie sich selbst dabei nicht schön genug vorkommen, wird das Foto eben nachbearbeitet. Dünnes Gesicht, weiße Zähne, volle Lippen. Um all das zu haben, muss man einfach nur einen Beauty-Filter übers Gesicht legen. Das ist für viele ganz normal. Das kann man ganz angenehm finden, weil man sich eben vielleicht nicht mit Augenringen online zeigen will. Aber andererseits schürt das vielleicht auch fragliche Schönheitsideale, gerade bei jungen Menschen. Darüber habe ich mit Regine Frehner gesprochen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Medienpsychologie an der Uni Hohenheim. Wenn wir uns mal diese Beauty-Filter ansehen, welche Gemeinsamkeiten haben die und was machen die mit unseren Gesichtern?
Also es ist natürlich so, dass es eine ganze Bandbreite an Filtern gibt. Man denkt jetzt sofort, so wie Sie es auch gerade beschrieben haben, um die Filter, die einen sehr weich gezeichnet, sehr schlank, mit sehr vollen Lippen aussehen lassen. Aber das ist natürlich nicht alles, was es an Filtern gibt. Also es gibt ja Millionen von verschiedenen Versionen. Und trotzdem gibt es auch Studien, die das mal so ein bisschen analysiert haben und die zeigen, dass viele Filter und vor allem auch gerade die Filter, die viel verwendet werden, schon sehr stark in so eine, ich sag mal, heterosexuell attraktive Richtung tendieren. Also alles, was wir stereotyp an Frauen oder Männern schön finden und als schön bewerten in unserer Kultur, das wird dann häufig auch an so einem Filter abgebildet und überspitzt.
Jetzt gab es ja Schönheitsideale im Prinzip schon immer. Man hat sich früher vielleicht mit Schauspielern verglichen oder auch mit Models. Und jetzt zeigen einem diese Filter eben, wie das eigene Selbst angeblich besser aussehen würde. Macht denn das eigentlich einen Unterschied für die eigene Psyche?
Ja, ich glaube schon, dass das tatsächlich einen Unterschied macht, weil eine Fremdbewertung immer noch mal was anderes ist als eine Selbstbewertung. Eine Selbstbewertung ist etwas, mit dem man sich viel, viel kritischer auseinandersetzt. Und es gibt auch Studien, die zeigen, dass man zum Beispiel mit den eigenen Fotos, egal ob retuschiert oder nicht retuschiert, immer unzufriedener ist, also die immer als weniger attraktiv bewertet, als retuschierte oder auch nicht retuschierte Fotos von anderen Menschen. Also man hat da sowieso schon immer so einen leichten negativen Bias drin. Und der verstärkt sich dann natürlich möglicherweise, wenn ich mir die ganze Zeit ein bearbeitetes Gesicht anschaue und dann schaue ich in den Spiegel und es sieht halt auf einmal ein bisschen anders aus.
Das heißt, es entsteht immer mehr der Wunsch, wie das Filter-Ich auszusehen?
Da würde ich mich tatsächlich ein bisschen zurückhalten mit der Aussage. Ich glaube nicht, dass man das pauschalisieren kann. Also Filter und Bearbeitung gibt es schon immer. Also man konnte sich auch schon vor den Instagram-Filtern mit Photoshop und Co. ein bisschen schöner mogeln und das haben auch schon genügend Leute gemacht. Und das kann potenziell natürlich die Unzufriedenheit mit dem eigenen Selbstbild erhöhen, aber ich glaube nicht, dass das für alle gleichermaßen zutrifft. Da gibt es noch einige Faktoren, die da eine Rolle spielen und genau, deshalb würde ich das nicht pauschalisieren.
Zumal ja auch die Menge oftmals wahrscheinlich entscheidend ist. Welche Tipps können Sie vielleicht Eltern geben, deren Kinder ganz viel mit solchen Filtern arbeiten oder auch nur herumspielen?
Also was ich ganz wichtig finde in der pädagogischen Perspektive ist, dass man solche Sachen nie verbietet oder direkt in eine ganz schlechte Ecke stellt, weil das sind einfach neue, spannende Technologien und das macht ja auch Spaß, sich mit sowas auseinanderzusetzen und das einfach auszuprobieren. Und daher ist es mein Tipp, gerade wenn es jetzt noch jüngere Kinder sind, die das gerade erst für sich entdecken, dass die Eltern sich einfach mal mit dazusetzen und es mal durchprobieren und einfach anschauen und nicht direkt negativ bewerten, sondern einfach aufzeigen, hey, das ist ein Filter, der macht was mit deinem Foto, der macht was mit deinem Gesicht, das ist cool, das kann man sich anschauen, dass da einfach so ein Bewusstsein dafür entsteht, aber dass das nicht direkt komplett entwertet wird, weil das führt dann nur dazu, dass die Kinder das erst recht ausprobieren wollen.
Tipps und Einschätzungen von Regine Frehner, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Medienpsychologie an der Uni Hohenheim.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Da wird die Corona-Lage heute wieder Thema einer Pressekonferenz sein. Wie so oft freitags ab 10 Uhr ziehen Gesundheitsminister Spahn und der Präsident des Robert-Koch-Instituts Wieler Bilanz in Berlin. Heute Mittag will dann Bundesarbeitsminister Heil eine Bilanz für den Arbeitsmarkt ziehen nach einem Jahr Corona-Krise. Die EU-Innenminister beraten heute darüber, wie künftig mehr abgelehnte Schutzsuchende aus EU-Staaten in ihre Heimatländer zurückgeführt werden können. Und der als möglicher Nachfolger von Joachim Löw gehandelte Bayern-Trainer Hansi Flick äußert sich ab 12 in München. Erstmals seit der Rücktrittsankündigung des Fußball-Bundestrainers. Die Weltmeisterschaft war für die Handballer ja eher eine Enttäuschung. Jetzt soll Olympia den ramponierten Ruf wieder aufpolieren. Aber die deutsche Handballnationalmannschaft muss sich für die Olympischen Spiele in Japan erstmal qualifizieren. Heute startet das Viererturnier, das Klarheit bringen wird. Thorsten vom Wege mit einem Ausblick auf dieses Miniturnier.
Beim Olympia-Qualifikationsturnier müssen die Schützlinge von Bundestrainer Alfred Gislason am Ende einen der beiden ersten Plätze erobern. Dann ist die Fahrkarte zu den Spielen gelöst. Aber die Gegnerschaft ist auserlesen, Algerien dabei vielleicht noch die am ehesten lösbare Aufgabe. Die anderen beiden Teams aber, die haben es in sich. Slowenien und gleich zum Auftakt der aktuelle WM-Zweite Schweden. Dafür greifen bei den Gastgebern gleich 5 Spieler, die bei der WM im Januar aus verschiedenen Gründen fehlten, wieder ins Geschehen ein. Und speziell vom Abwehrblock mit den Kielern Winczek und Pekeler verspricht man sich mehr Stabilität als zuletzt gezeigt. Ein Sieg zum Auftakt gegen das Star-Ensemble aus Nordeuropa wäre nicht nur wichtig für das Selbstvertrauen, es wäre fast schon vorentscheidend für den Turniererfolg.
Die deutschen Handballer also kämpfen ab heute in Berlin um die Teilnahme bei den Olympischen Spielen in Japan. Ein anderer Deutscher ist in jedem Fall dabei, nämlich Thomas Bach, der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, frisch wiedergewählt, beendet heute die Vollversammlung der Organisation. Und an diesem Schlusstag geht es noch einmal um vieles, berichtet Markus Tepper.
Am letzten Tag der 137. IOC-Vollversammlung geht es noch einmal um Reformen. Jene waren 2013 vom deutschen IOC-Präsidenten Thomas Bach bei seinem Amtsantritt angestoßen worden. Unter dem Namen Agenda 2020+5 sollen sie jetzt in Bachs zweiter Amtszeit fortgeschrieben werden. Im Blick dabei die Welt des Sports nach Corona und was das IOC dazu beitragen kann. Etwa mehr Solidarität, Nachhaltigkeit und Glaubwürdigkeit für die olympische Bewegung, aber auch eine stärkere Digitalisierung der Spiele, um sie modern, jung und zukunftsfähig zu erhalten.
Und in Berlin geht es heute unter anderem nochmal um die Maskenaffäre. Es ist Showdown für die Ehrenerklärung der Unionsbundestagsabgeordneten.
Hauptsache Hauptstadt.
Bis 18 Uhr heute Abend sollen die Fraktionsmitglieder von CDU und CSU schriftlich erklären, ob sie bei Geschäften in der Corona-Pandemie Geld genommen haben. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann ist gespannt, ob sich da tatsächlich einer meldet.
Maske runter, erklärt euch. Die Unionsspitze hat ihren Bundestagsabgeordneten die Pistole auf die Brust gesetzt und muss selbst am meisten bibbern. Wie viele sind's denn noch? Innerhalb nur einer Woche hat die Unionsfraktion 3 Mitglieder verloren. Nüsslein, Löbel, Hauptmann. Wegen zweifelhafter Geschäfte mit Masken oder Lobbyismus für zweifelhafte Staaten. War Monate, manchmal jahrelang kein Problem. Aber Corona ändert auch das. Und so hat die Union eine fette Vertrauenskrise, ausgerechnet zum Start ins Superwahljahr. Viel zu retten ist jedenfalls für die Union nicht mehr 2 Tage vor den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Jetzt schrillen alle Alarmglocken beim neuen CDU-Chef Laschet. Der ist plötzlich ganz streng. Reinen Tisch machen, aufräumen, seine Worte. Jeder, der solche Geschäfte gemacht hat, solle sich mal ganz schnell bei ihm melden. Ich bin gespannt, wer da bis heute Abend wirklich zugibt. Ach ja, ich glaube, ich habe da auch nebenbei Geschäfte gemacht, die nicht ganz zu meinem Amt als Volksvertreter passen. Und was heißt das dann? Welche Konsequenzen will Laschet dann ziehen? Ich finde, wer einen Tisch macht, der muss auch hinterher was Neues draufstellen.
Und über das, was heute wichtig wird, informieren wir Sie natürlich weiter. Hier im Radio, online auf swraktuell.de und jederzeit auch in der kostenlosen SWR Aktuell App.
SWR Aktuell Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.